Man kann in vielen Organisationen, so auch im Gebetshaus oder auch in vielen Firmen, ein Praktikum machen. Okay? Das heißt, du schnupperst eine Zeit lang so in irgendein Arbeitsfeld rein. Jetzt stell dir mal vor, du würdest nicht beim Gebetshaus und nicht bei der Metzgerei Knödel oder bei der Caritas ein Praktikum machen können, sondern beim Herrn Jesus. Also jetzt mal so 2000 Jahre zurückgespult, stell dir vor, du könntest ein Praktikum machen, du wirst Hilfsapostel für einige Zeit im Kreis der 12 und wärst bei allem dabei. Also du bist dabei, wenn Jesus die Fische vermehrt, wollte ich sagen, wobei, das hat er eigentlich auch, das Brot vermehrt, Wasser zu Wein verwandelt, nicht andersrum, wo Jesus lehrt, wo Jesus Tote erweckt, wo Jesus, was hat er noch gemacht, mit den Pharisäern sich unterhält, all die Dinge. Okay, du bist bei all dem dabei. Und am Ende von deinem Praktikum, sagen wir, es geht 3 Wochen, am Ende von dem Praktikum hast du so ein Abschlussgespräch mit Jesus und Jesus sagt, okay, eine letzte Frage darfst du mir noch stellen. Also jetzt so zusammenfassend, gibt es noch irgendwas, was du von mir lernen möchtest? Stell dir mal vor, du hättest diese Möglichkeit, Jesus bietet dir an, du kannst eine Sache von ihm lernen. Jetzt, was würdest du fragen? Also, ich hätte da so ein paar Ideen, weißt du, wenn du eine Antwort hättest, Jesus, was ist das Geheimnis, warum werden bei dir alle geheilt und zwar immer und bei mir immer nur wird das Kopfweh ein bisschen weniger oder so, wenn ich bete. Was ist der Trick, warum werden bei dir alle geheilt? Oder Jesus, wie ging das genau übers Wasser gehen mit Petrus und so? Oder wie hat das funktioniert, Totenerweckung und so? Oder wie kamst du auf die tolle Lehrideen? Oder Jesus, wie denkst du eigentlich über Sexualität und Partnerschaft? Jesus, was hältst du eigentlich von der Demokratie? Was auch immer dir Jesus jetzt beibringen würde, du könntest nachher ein Buch drüber schreiben und du hättest die unglaublichsten Auflagen dadurch. Eine Frage, die du ihm stellen könntest, welche wäre das? So interessant, es gibt ja im Evangelium, es gibt ja in der Bibel eine Reihe von Menschen, eine Gruppe von Menschen, die hatten sowas wie ein Praktikum von Jesus oder bei Jesus, aber ein bisschen länger als nur 2 Wochen, um genau zu sein, ein paar Jahre. Und jetzt kommt's. In der ganzen Heiligen Schrift, in der ganzen Bibel, im ganzen Neuen Testament, in allen Evangelien, gibt es nur ein Thema, zu dem die Praktikanten oder die Leute, die Jesus in der unmittelbaren Umgebung um sich herum hatten, ihn befragt haben, Jesus, wie machst du das? Oder Jesus, kannst du mir bitte das beibringen? Die Leute, die in seiner unmittelbaren Umgebung waren, die Jünger, haben nicht gefragt, Jesus, lehr uns, die Kranken zu heilen. Das finde ich schon mal heiß. Wir schreiben 100 Bücher darüber, wie das funktioniert. Jesus, lehr uns, die Dämonen auszutreiben. Jesus, lehr uns, Gemeinden aufzubauen. Jesus, lehr uns die 7 Prinzipien der Mission. Jesus, lehr uns die 12 geistlichen Grundprinzipien für erfolgreiches was weiß ich was. Nichts dergleichen. Das Einzige, was seine Jünger nach jahrelang Tag und Nacht mit ihm, alle Situationen mit ihm teilen, ihn frugen, ihn baten, war, lehre uns beten. Ist es nicht interessant? Ich schreibe das mal hin, beten lernen. Denk mal ganz kurz nach, warum, gibt mindestens 3 richtige Antworten, warum haben sie ausgerechnet das gefragt? Also was war die Motivation für die Jünger, genau das zu fragen und nicht was anderes? Okay, vielleicht waren sie so hell, dass sie wussten, dass es das Wichtigste ist. Okay, warum könnten sie es noch gefragt haben?
Autorität.
Bitte?
Autorität.
Autorität der geistigen Welt. Okay, genau. Es kann sein, dass sie irgendwie theologisch gedacht haben und wussten, hey, das ist sein Geheimnis oder so. Ja, ich meine, es kann sein, dass sie zum Beispiel rausgekriegt haben, hey, immer wenn Jesus was echt Großes macht, so die 12 Jünger berufen zum Beispiel oder so, betet er vorher eine Nacht durch. Also es kann sein, dass sie drauf kamen, hey, all die anderen Dinge mit Totenerweckung, mit Krankenheilung, mit die tolle Lehren, die er hatte, die Weisheit im Umgang mit Menschen, sein Geheimnis war das. Eine mögliche Antwort. Eine andere mögliche Antwort ist, dass das Gebetsleben von Jesus, was so unglaublich attraktives war, dass sie gesagt haben, Jesus, wenn wir eines von dir lernen wollen, wir wollen wissen, wie du betest. Wir wollen auch so beten lernen. Das ist übrigens total heiß. Die Jünger das waren ja alles gläubige Juden. Und wenn jemand beten kann, dann ist es ein gläubiger Jude. Okay, die haben mehrmals jeden Tag gebetet, die konnten die Psalmen auswendig. Aber es war was in der Beziehung von Jesus zu seinem Vater, was so anders war, dass die gesagt haben, hey, wir wollen bei dir in die Schule gehen. Finde ich ganz spannend. Jetzt kurz in diesem Satz, dass man beten lernen kann oder dass die Jünger sagen, Jesus, wir wollen von dir beten lernen, stecken zwei wichtige Aussagen drin, die beide überhaupt nicht selbstverständlich sind. Die erste, ziemlich banal, beten ist was, was man offensichtlich lernen kann. Ist nicht selbstverständlich. Kann man lernen? Weil es könnte ja auch sein, keine Ahnung, dass es übertragen wird per Handauflegung. Oder dass es eine Geistesgabe ist, die nur manche haben. Oder eine Charaktereigenschaft. Oder ein Erleuchtungserlebnis, das der Herr praktisch einem schenkt, wenn er will, oder auch nicht. Nee, es ist offensichtlich was, was man lernen kann. Wusstest du das? Jetzt, aber wir könnten ja auch sagen, Jesus, wir wissen, beten können wir lernen, deswegen lesen wir das Buch. Nee, offensichtlich müssen sie Jesus bitten, zeig uns das. Wir kommen nicht von alleine drauf und deswegen steckt hier eine zweite wichtige Aussage drin und die lautet, man muss es lernen. Im Sinne von, sie sagen nicht, Jesus, leg uns die Hände auf, dass wir so ein Gebetsleben haben wie du. Offensichtlich haben sie aus der Art und Weise, wie Jesus betet, schlussfolgern können, hey, das ist was, wenn wir dahin wollen, müssen wir es lernen. Ich nenne diese Lehre heute oder diese Lehrserie Basic Prayer. Mir ist kein besserer deutscher Titel eingefallen und ich will einfach nur die Frage stellen, was ist eigentlich Gebet? Und wenn ja, warum und wie? Oder warum? Wie betet man? Man kann sagen, das ist total banal, aber ich komme so ein bisschen in der Welt rum und in der christlichen Welt und in der Szene rum und mir scheint es, dass man ständig davon ausgeht, dass wir das eigentlich eh wissen. Und dann sagen wir, eigentlich sollten wir mehr beten und je mehr ich mit Menschen spreche und manchmal merkt man das ja auch so in der Interaktion, merkt man, hey, die meisten Leute wissen gar nicht, wie beten geht. Und ich will relativ simpel sagen, herzlich willkommen im Kurs Beten für Anfänger. Wir sind alle Anfänger. Lass uns selber die Frage stellen, haben wir schon beten gelernt? Ich stelle mir die gleiche Frage, ich bin Gebetshausmissionar und wir beten hier die ganze Zeit. Aber wenn es was ist, was man echt lernen kann und wenn es was ist, was ich lernen muss, dann muss ich mir die Frage stellen, okay, bete ich heute besser oder ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, aber bin ich heute mehr ein Beter als vor einem Jahr? Damit meine ich nicht einfach nur, dass ich halt mehr davon mache, also in der Fremdsprache, die ich nicht beherrsche, einfach noch mehr Worte sagen. Das kann es nicht sein. Ich will wissen, Jesus, bin ich da heute näher dran als vor einem Jahr oder bin ich weiter weg? Und ich glaube, und das ist jetzt ein bisschen eine kühne Aussage, ich glaube, dass dieses Ding hier das entscheidende Ding gerade ist für unsere Zeit. Ich behaupte, ich werde das diese drei Abende, wo ich über das Thema jetzt sprechen werde, noch ein paar Mal wiederholen. Ich glaube, dass das momentan die dringendste Sache, das dringendste Anliegen im Leib Christi ist. Eine heiße Aussage. Wie komme ich da drauf? Ich glaube, dass wir eine Zeit leben, in der der Leib Christi, die Kirche, die Gemeinschaft der Gläubigen, die Christen nichts anderes so dringend nötig hätten, als zum Herrn zu sagen, Herr, wir wollen lernen zu beten. Und warum ich davon überzeugt bin, sage ich dir jetzt. Ich spreche heute also über das, was ich Gebet nenne. Und ich will das mal ein bisschen symbolisch, ich male hier mal als Symbol fürs Gebet einfach ein brennendes Herz. Okay, das, oder kann man auch dazu schreiben, Gebet. So, jetzt. Gebet beginnt an einer total simplen Stelle und diese total simple Stelle nenne ich Sehnsucht. Also ich werde hier drei Begriffe heute hinschreiben im Laufe des Abends und der erste Begriff, den ich hinschreibe, der lautet Sehnsucht. So. Jeder Mensch hat Sehnsucht, jeder Mensch hat Bedürfnis nach irgendwas. Du bist heute Abend hier, weil du irgendwas willst. Du hast heute den Rest des Tages damit zugebracht, irgendwelche Dinge zu tun, weil du irgendwas wolltest. Du bist zum Beispiel zur Arbeit gegangen, weil du Geld brauchst oder weil du Erfüllung und Befriedigung und Sinn in dieser Arbeit findest. Zwischenzeitlich hast du was gegessen, weil dein Körper sich nach Nahrung sehnt. Alles, was du tust, überhaupt alles, was du tust, ist motiviert von einer Sehnsucht nach irgendwas. Du bist aus irgendeinem Grund heute hier. Du hörst, wenn du das auf CD oder jetzt im Webstream hörst oder als Podcast, du hörst meine Stimme jetzt, weil du dich entschieden hast, das anzuhören, weil du ein dahinterstehendes Bedürfnis oder eine Sehnsucht hast. Logisch? So. Menschen zu allen Zeiten hatten Sehnsüchte und Bedürfnisse. Wir leben erstmalig aber in einer Welt, in der westlichen Welt, in der die körperlichen und materiellen Bedürfnisse praktisch so gut wie immer gestillt sind. Das ist eine besondere und einmalige Situation in der westlichen Welt, dass du dir nicht überlegen musst, wo kriege ich Heizmaterial her, um die nächsten kalten Wintertage zu überleben. Ja? Dass du dir überlegen musst, wie ernähre ich meine Familie in der nächsten Woche. Es gibt ganz wenige Leute in unserer Gesellschaft, die diese Art von Sorgen haben. Okay? Die einfachen, simplen materiellen Sorgen. Aber mehr als das, wir leben in einer Gesellschaft, in der unsere sozialen und kulturellen Sehnsüchte und Bedürfnisse auch rund um die Uhr ständig erfüllt werden können. Wenn dir langweilig ist, kannst du was anschauen. Wenn du neues Wissen dir aneignen willst, musst du nur einen Knopf drücken. Wenn du Unterhaltung oder Spaß willst oder Gemeinschaft mit anderen Leuten willst, ist all das nur ein Knopfdruck weit entfernt. Ja? Also diese Bedürfnisse sind ständig gefüllt. Das Witzige ist, dass in dieser Gesellschaft, in der wir leben, das menschliche Herz leerer ist als je zuvor. Du gehst nach Afrika in einen primitiven Stamm oder sogenannten primitiven Stamm, der kulturell nicht hochentwickelt ist. Du wirst dort keinen Selbstmord finden. Da ist Selbstmordrate 0%. In der westlichen Welt ist die Selbstmordrate und die Rate von psychischen Erkrankungen höher als in jeder Zeit, in jeder Kultur der Menschheitsgeschichte ever jemals. Wie passt es zusammen? Es passt deswegen zusammen, weil erst wenn die körperlichen Grundbedürfnisse, die niedrigen basalen Grundsehnsüchte des Menschen erfüllt sind, checken wir, wie tiefe Sehnsucht das hier eigentlich hat und wie leer dieses Herz eigentlich ist. Gebet hat mit einer Tatsache zu tun, nämlich mit der Tatsache, dass das menschliche Herz Sehnsucht hat nach mehr als Welt. Und das geht nur dem menschlichen Herzen so. Alles andere, zum Beispiel die lieben Tiere, genügen sich in dem, was die Welt zu bieten hat. Also erstmal, du kannst bei materiellen Dingen anfangen. Was braucht ein Feuer, dass es brennt? Naja, Holz, irgendeine Art von Materie, Sauerstoff. Was braucht ein Schrank, dass er zusammenhält? Naja, Nägel, und das muss halt irgendwie gut zusammengeschraubt sein oder sonst was. Was braucht ein Stern, dass er weiter brennt? Ja, Material oder Gas, das er verbrennen kann. All diese Dinge brauchen wieder nur Materie. Was brauchen Tiere, dass sie glücklich sind? In erster Linie auch materielle Dinge. Auch vielleicht ein paar Artgenossen, irgendwie sozial miteinander mit oder Freiheit oder so Sachen auch. Aber es sind alles ebenfalls wieder rein weltliche Dinge, Teil dieser Natur, Teil dieser Schöpfung. Der Mensch ist anders. Mensch ist ziemlich anders als alle diese hier. Du gibst dem menschlichen Herzen genug zum Essen. Du gibst ihm eine Demokratie, wo er den wählen kann, den er wählen will. Und du gibst ihm genug Sex mit dem Partner seiner Wahl. Und er bringt sich trotzdem noch um, weil er keinen Sinn in seinem Leben sieht. Das macht kein Tier und das macht auch sonst kein Lebewesen, keine Pflanze, begeht Selbstmord oder irgendwie sowas. Nur der Mensch hat Sehnsucht nach was, was mehr ist als Welt. Und ich behaupte, wo der Mensch diese Sehnsucht gewahr wird, fängt er schon an zu beten. Was ich euch heute nicht geben werde, ist eine eine harte Definition von Gebet, im Sinne von genau das ist Gebet, sondern was ich machen werde ist, ich werde wie so ein magnetisches Feld aufbauen aus drei Begriffen. Und ich behaupte, wo die drei Begriffe im menschlichen Herzen da sind, entsteht ein Raum des Gebetes. Das ist ein bisschen bildhaft gedacht heute, aber ich will wegkommen von diesem Ding, okay, Gebet ist, wenn du das und das sagst oder wenn du das und das tust, weil es hat mehr mit Herzenshaltungen zu tun, als mit tatsächlichen Taten. Und die erste entscheidende Herzenshaltung ist tatsächlich die, zu realisieren, dass ich Sehnsucht nach Unendlichkeit habe. Wenn du ein Mensch bist, du kannst es zudecken, du kannst dich betrinken, du kannst dich in Arbeit stürzen, du kannst dich in Sex stürzen, dein Herz hat Sehnsucht nach mehr als Welt. Martin Buber hat gesagt, das leere Ich ist mit Welt vollgestopft. Das ist unsere normale Situation, dass unser Herz, dass unser Ich leer ist und wir uns mit Welt vollstopfen. Aber deine Sehnsucht ist größer als Welt. Die Frage ist, was machen wir mit unserem Herzen, wenn es leer ist? Es gibt einen wunderbaren Grundzustand, den Gott uns geschenkt hat, der uns an diese Sehnsucht erinnert. Und das ist der Grundzustand der Langeweile. Wenn du angeödet bist, wenn du gelangweilt bist von Welt, erinnert dich das an das, wofür du eigentlich gemacht bist. Und das kann zum Einfallstor werden für eine Begegnung mit Gott. Der berühmte russische Dichter Dostojewski, 19. Jahrhundert, hat gesagt, Leben ohne Gott ist nichts anderes als eine unablässige, ewige Folter. Man kann das verdrängen, aber das menschliche Herz ist so gebaut, dass es so ist. Leben ohne Gott ist eine reine, unablässige Folter. Okay. Wenn wir lernen wollen, was Gebet ist, wen fragen wir? Wir fragen Jesus. Eine der ersten Dinge, über die Jesus überhaupt spricht, Bergpredigt, Matthäus Kapitel 6, also Bergpredigt ab Matthäus Kapitel 5, fängt Jesus gleich mal an zu sprechen, wenn ihr betet. Also auch hier eine der grundlegendsten Lehren gleich am Anfang, wenn ihr betet. Lass uns mal in der Bibel nachlesen, was er hier sagt. Du kannst hier mitlesen oder aufschlagen. Matthäus Kapitel 6, die Verse 5 und 6. Interessant. Jesus lehrt über Gebet. Worüber könnte er sprechen? Was wären interessante Themen? Lass uns mal ein paar sammeln. Okay, Zeit. Also wann soll man beten? Wie oft? Ich habe gestern ein Buch über Gebet aufgeschlagen und das Erste, worum es ging, ist, was musst du tun, um Gebetserhörungen zu bekommen? Also effektives Gebet. Super Thema. Er könnte lernen, was sind die Worte dafür? Oder ja, was ist die Technik? Was sollst du dazu anziehen? In welche Richtung sollst du beten? Ziemlich interessant, worüber Jesus spricht. Er sagt, wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, sie stellen sich beim Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen, das sage ich euch. Was sagt er uns? Wer weiß es? Genau, die Heuchler, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber geh in deine Kammer, wenn du betest, und schließ die Tür zu. Dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, dein Vater, der auch das Verborgene sieht, oder wörtlich steht einfach dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird es dir vergelten. So. Erstmal eigenartig. Also erstmal spricht Jesus nur drüber, wo man beten soll. Warum? Also er sagt halt hier, geh in dein Haus, geh in deine Kammer. Warum ist das so wichtig? Also ja, klar ist der Punkt, okay, dass man halt nicht beten soll, dass die anderen einen sehen, aber Jesus, ist das das Wichtigste? Also ist das der erste Punkt von deiner Aussage über Gebet? Also da gäbe es doch noch wichtigere Sachen zu sagen. Schau, wenn du erstmal, Jesus sagt offensichtlich, wie genau du betest, ist relativ egal, okay? Ich werde jetzt auch hier in dieser Lehre nicht viel darüber sagen, ob du vorformulierte Gebete oder freie verwendest, ob du in Sprachen betest oder ob du singst und ob du auf und ab gehst und Fahnen schwingst und die Geister der Finsternis bindest oder ob du dich in die Kapelle kniest und in stiller Andacht und die Kerze anzündest. All diese Sachen sind Jesus offensichtlich nicht so entscheidend. Worauf will er raus bei dieser Geschichte mit im Verborgenen? Und wo der Vater dich sieht und schließt die Tür zu und dieses Ding. Er sagt eine Sache, die mir hier ein Schlüsselwort scheint. Und er sagt, die Jungs, die das machen, um gesehen zu werden, die haben ihren Lohn bereits erhalten. Und nachher sagt er, dein Vater, der im Verborgenen sieht, der wird dich dafür belohnen. Ist ja interessant. Ich weiß nicht, wer von euch betet eigentlich, um dafür belohnt zu werden? Also, Gebetshausmissionare, genau. Ja, Gebetshausmissionare, die machen fürs Geld, genau. Nein, stimmt natürlich nicht. Stimmt natürlich nicht. Schon eine spannende Frage. Worauf will Jesus raus, wenn er die Frage stellt, was ist dein Lohn? Es gibt total viele Menschen, die grundsätzlich eigentlich beten, um dann Effekte zu sehen. Also überhaupt die meisten Menschen beten, selbst Atheisten beten, wenn es ihnen schlecht geht. Vor der Krebsuntersuchung oder vor der Prüfung beten die doch nochmal. Aber das ist diese Motivation, ich bete, um halt einen Effekt zu sehen. Und Jesus sagt, hey, die spannende Frage ist eigentlich die, unter wessen Blick betest du und für wen? Also von wem erwartest du deinen Lohn? Und das hat meines Erachtens fundamental mit diesem Thema der Sehnsucht zu tun. Einfach die Frage, bist du weiterhin in diesem Muster von ich empfange Bestätigung und Wert von der Welt, von meinem sozialen Status, von dem, was Leute sagen, jetzt kommt's, oder suche ich ihn in einer verborgenen Realität mit Gott? Ich möchte für die drei magnetischen Pole, die ich euch vorstellen möchte, ich habe gesagt, dass ich hier drei Pole aufschreiben werde, möchte ich im Anschluss gleich eine Körpergeste vorstellen, die das ausdrücken. Aber bevor ich das mache, will ich den zweiten Begriff gleich mal hinschreiben. Erstmal gesagt, da wo ein Mensch seine Sehnsucht realisiert und erkennt, hey, dass er Sehnsucht hat, ist er fast schon im Gebet. Du kannst diese Sehnsucht aber auch betäuben oder du kannst dich belügen. Du kannst sagen, hey, mir geht's morgen schon wieder besser. Du brauchst noch einen zweiten Begriff dazu, der bewirkt, dass du ins Gebet kommst, und das ist der Begriff der Wahrheit. Okay. Ich glaube, dass eine der Hauptfunktionen von diesem verborgenen Ort, von dem Jesus spricht, schlicht und ergreifend das ist, dass uns das in die Wahrheit bringt. Überhaupt Gebet bringt dich immer in die Wahrheit. Und der verborgene Ort ist der Ort, wo du in Wahrheit vor Gott stehst. Mich hat vor einigen Wochen total getroffen, einen kurzen Satz, den Mike Bickel gesagt hat. Das ist der Gründer des Gebetshauses in Kansas City, und ich war da vor wenigen Wochen bei so einem Treffen, und der wurde gefragt, hey, was ist eigentlich deine Lebensvision hinter dem Ganzen, was du da machst, mit deinen Schulungen, mit deinen Lehren, mit dem Gebetsraum? Und er hat gesagt, inspiring young people to love God when nobody's watching. Also, junge Menschen dazu inspirieren, Gott zu lieben, wenn keiner zuschaut. Das ist ein massiver Satz. Menschen dazu zu bringen, Gott zu lieben, unabhängig davon, ob da eine soziale Anerkennung drin ist. Unabhängig davon, ob das jetzt cool ist oder nicht. Unabhängig davon, ob es jetzt nur das ist, was gerade gesehen wird, oder im verborgenen Ort. Dieses Thema von, wie halte ich mein Herz vor Gott an dem Ort, wo mich keiner sieht, ist das Frühstück, Mittag und Abendessen des Gebetslebens. Das ist das Ding, um das es überhaupt absolut geht. Findest du zu einer Haltung vor Gott, die sagt, okay, Herr, unabhängig davon, ob es jemand sieht, so möchte ich, dass mein Herz vor dir ist. Das ist die entscheidende Frage, um die es im ganzen Gebetsleben geht. Und ich habe für diese Haltung der Sehnsucht, sich beschenken zu lassen, hungern und dürsten nach Gott. Selig die arm sind im Geist, sagt Jesus. Und diese Haltung der Wahrheit vor Gott, eine Geste. Jetzt. Du kannst solche Herzenshaltungen, wie auf die ich raus will, nicht nur rational erklären. Das ist auch nicht eine so krass rationale Lehre heute. Ich arbeite eher mit Bildern und mit Modellen, um ein Verständnis hervorzulocken, wovon ich spreche. So, jeder von euch hat Hände dabei. Wir brauchen jetzt mal Hände. Fast alle von euch haben zwei oder alle haben zwei. Okay, Hände. Jetzt, du hast Hände dabei. Du kannst mit den Händen viel machen. Und in der Regel sind deine Hände die meiste Zeit des Tages auch beschäftigt. Die meiste Zeit machst du irgendwas damit. Du kannst abwaschen damit, du kannst arbeiten damit, du kannst jemanden die Hand schütteln damit, du kannst was damit schreiben, du kannst was damit essen. Du kannst aber auch die Hände zur Faust ballen und jemandem damit wehtun. Das, was du mit deinen Händen machst, sagt total viel über das, was du machst. Und so ist unser ganzes Leben. Unser Leben ist voller Betriebsamkeit. Wir machen das, wir machen das, wir definieren uns, wir arbeiten, wir genießen was, wir leben unser Leben. Und es gibt eine Geste, die du mit deinen Händen machen kannst, die schon im Judentum bekannt war und die im Christentum auch von Anfang an eine Geste des Gebetes ist. Und die ist total simpel, aber drückt unglaublich viel aus. Und das ist die Geste der offenen Hände. Das ist einfach nur so. Versuch das mal zu machen. Das ist erstmal eine eher unnatürliche Geste im normalen Leben. Es ist nicht so, dass du das in vielen Lebensvollzügen machst. Also in welcher Situation im Alltag macht man das nicht so oft? Weil normalerweise hat die Hand ja was zu tun oder sie muss was festhalten. Oder sie muss was nehmen oder von A nach B bewegen. Dieses nach oben öffnen drückt total viel aus. Wenn du eine Definition für Gebet möchtest, dann ist es, du machst mit deinem ganzen Herzen, du machst mit deiner Seele, du machst mit dem, wer du bist, das Gleiche wie das, was du machst, wenn du deine Hände öffnest. Und das bedeutet total viel. Das Erste ist es, die sind leer und sind bereit, was zu empfangen. Der Mensch ist ein bedürftiges und sehnsüchtiges Wesen. Jeder Mensch. Wir sind alle im Inneren weniger cool, als wir von außen aussehen. Jeder Mensch ist bedürftiger, als wir nach außen aussehen. Und die offenen Hände haben was total Verwundbares, weil vielleicht bekomme ich dann nichts. Ja, vielleicht bleibe ich dann so stehen. Jesus sagt, selig die arm sind im Geist. Gebet hat was mit sich ausliefern zu tun, sagen, okay, Herr, ich hoffe, dass da was kommt, aber ich kann es nicht erzwingen. Du kannst im Gebet auch nichts erzwingen, weißt du das? Ich frag's nochmal. Du kannst im Gebet auch nichts erzwingen, weißt du das? Gebet ist kein Runterziehen. Das Zweite, was die offenen Hände ausdrücken, ist, Herr, die sind leer. Das hat viel mit diesem zweiten Wert zu tun, den ich nachher ansprechen will, von Wahrheit. Aus uns selber heraus sind wir Menschen ärmer und leerer, als wir denken. Diese Haltung von Herr, ich habe nicht viel zu bringen, aber ich halte auch nichts zurück. Im Sinne von, wenn die Hände offen sind, siehst du, okay, ich habe jetzt hier nicht eine Waffe in der Hand oder einen 10-Mark-Schein, Euro-Schein, den ich irgendwo geklaut habe, sondern ich offenbare mich vor Gott. Ich bin zunehmend der Überzeugung, dass Gebet bedeutend einfacher ist, als wir meinen, erstens, aber auch zweitens, viel weniger oft mit all dem Zeug zu tun haben, das wir machen, wenn wir beten. Ich glaube, dass es viel mehr um eine Herzenshaltung und Herzensdimension gibt, von der wir, wenn wir ehrlich sind, alle noch gar nicht so viel gelernt haben. Ich glaube, es ist der höchste, bedeutsamste und großartigste Akt, zu dem das menschliche Herz fähig ist. Und gleichzeitig der einfachste und gleichzeitig aber der schwierigste, ihn zu erlernen. weil es unnatürlich ist für unser Herz. Für unser Herz. Ich will jetzt darüber sprechen, womit wir eigentlich beten, wie wir eigentlich beten. Ich habe gerade gesagt, dass die Geste der offenen Hände ein Symbol sein können für das, was in uns vorgeht, wenn wir beten. Aber was heißt in uns? Wenn die Schrift vom Ort des Gebetes in uns spricht, kommt das schöne Wort oder die schöne Metapher vom Herzen zum Einsatz. Zum Beispiel, lies mal mit mir Psalm 108, da betet David. Mein Herz ist bereit, oh Gott, mein Herz ist bereit, ich will dir singen und spielen. Und jetzt wach auf, meine Seele, wacht auf, Harfe und Saitenspiel, ich will das Morgenrot wecken. Was ich wunderschön finde, ist, dass es hier einen inneren Dialog in der Seele oder im Inneren des Menschen gibt. Es ist nicht so, dass der Mensch sagt, okay, jetzt beten wir einfach, Punkt, sondern er sagt zu seiner Seele, wach auf, meine Seele, ich weiß, du bist noch ein bisschen schläfrig, aber ich nehme dich jetzt an der Hand, liebe Seele, komm, wir beten jetzt. Und der Beter sagt, mein Herz ist bereit. Spannende Frage. Was heißt denn das eigentlich, dass mein Herz bereit ist? Und kann es heißen, dass mein Herz nicht bereit ist? Offensichtlich schon. Wie wird denn mein Herz bereit? Und was ist mein Herz eigentlich, also, wenn ich damit bete? Ich versuche euch jetzt eine Definition von Herz zu geben. Hier, schönes Herz. Was ist das Herz? Was ist gemeint mit dem Herzen? Ich mache mal ein Beispiel aus einem normalen zwischenmenschlichen Begegnung. Stell dir mal vor, ich treffe jemanden von euch, sagen wir, ich treffe Andrea. Jetzt ist die eine Sache, und wir unterhalten uns oder wir begegnen uns irgendwie, die eine Ebene ist einfach, wie wir uns unterhalten oder körperlich, ob ich ihr die Hand gebe oder nicht, ob wir uns anschauen oder nicht, ob ich diese Worte sage oder jene, ist die eine Ebene, logisch. Jetzt ist aber denkbar, dass mein Herz sich auf ganz unterschiedliche Weise Andrea gegenüber positioniert. Du hast vielleicht noch nie so komische Worte dafür gebraucht, aber wir merken das jederzeit. Jeden Tag. Jemand redet mit dir, aber du merkst, sein Herz ist irgendwie gar nicht präsent, okay, der ist halt woanders. Oder er hört dir schon zu, aber du merkst, der hält sein Herz auf Distanz. Andrea, komm mal nach vorne, einfach mal, versuchen es mal darzustellen. Also, schau mal, ich kann äußerlich, das ist die Andrea, ich bin Johannes, ich kann äußerlich sagen, hey Andrea, schön dich zu sehen, jetzt in meinem Herzen können aber völlig unterschiedliche Sachen abgehen. Mein Herz kann sich zum Beispiel in Überheblichkeit über sie stellen. Ich kann nette Worte sagen, aber eigentlich, weißt du, das läuft nur in meinem Inneren ab. Keiner von euch sieht das, aber es ist trotzdem real. Man kann es vielleicht schmecken. Ich kann mir denken, hey, so komm du erstmal in mein Alter oder so. Du bist ja echt und so, du bist zum ersten Mal da, du weißt ja noch gar nicht, viel und so. Wer kennt das? Es gibt manche Leute, da merkst du, hey, du denkst innerlich, dass du größer seist. So, wer ist jemandem schon mal begegnet? Ja? Das ist nichts, da können alle Worte stimmen, aber das ist sowas, da kommt was rüber. Ne? So eine Herzenshaltung. Logisch? Jetzt, ich kann auch sagen, hey Andrea, schön dich zu sehen. Und mein Herz ist in einer Haltung von Minderwertigkeit. Das ist sowas wie, oh, vor dir kann ich nicht bestehen und krass, die ist so schön und ich bin nur so ein Versager oder die ist so gescheit oder die kennt hier so viele, ich kenne niemanden und ich mache mein Herz kleiner. Logisch? Auch hier, du kannst die richtigen Worte, kannst alles normal sagen, aber innerlich in meiner Herzenshaltung mache ich mich unter sie. Ja? Oder ich halte mein Herz fern von ihr, ja, aus irgendeinem Grund. Ich habe Angst vor der Person oder sie hat mich mal verletzt. Und ich immer sage, hallo Andrea, gut dich zu sehen. Aber ich denke, hey, mein Herz ist in Reserve, ich lasse dich nicht an mich ran. Könnt ihr ein bisschen verstehen, was ich meine? Du kannst mit deinem Herz unterschiedliche Sachen machen. So, danke Andrea, das hast du wunderbar gemacht. Das ist gut. Und im zwischenmenschlichen Kontakt ist es völlig logisch, dass wir mit unserem Herzen Sachen machen können, und ich nenne unser Herz jetzt einfach mal den Sitz unserer Entscheidungen. Ja, so der tiefsten Grundentscheidungen. Ja, so nenne ich das Herz jetzt mal. Wir haben vorher gehört, mein Herz ist bereit, oh Gott, ich will dir singen und spielen. Jetzt, wann immer du einem Menschen gegenübertrittst, positioniert sich dein Herz irgendwie. Es kann sich aufmachen, es kann sich zumachen, es kann sich überheben, es kann sich zurückziehen. Und was du mit deinen Worten und Taten machst, ist nochmal was völlig anderes. Logisch? So, jetzt kommt's. Gott ist immer gegenwärtig. Und dein Herz positioniert sich in jedem Augenblick deines Lebens irgendwie gegen Gott. Das ist die Wahrheit. Gott ist immer gegenwärtig. Das ist eine unglaubliche Aussage. Frage, wie ist das Herz der meisten Menschen zur meisten Zeit Gott gegenüber positioniert? Von welcher Haltung geprägt? Genau, vom völligen Ignorieren. Von einem völligen so tun, als wäre er nicht da. So können wir auch miteinander umgehen. Ich kann so tun, als wärst du überhaupt nicht da. Ich schaue dich nicht an. Und so. Und das ist wie die Herzenshaltung der meisten Menschen zur meisten Zeit Gott gegenüber sind. Jetzt aber, was ist Gebet? Gebet ist die Umkehr davon, die Umkehr von der unglaublichen, kaum vorstellbaren, wahnsinnigen Verblendung, dass wir von unserem Herzen her ständig so tun, als wäre Gott nicht da. Wir sind an diesen Zustand so gewöhnt, dass es sich normal anfühlt und dass sich Gott wahrnehmen fast so anfühlt, wie sich ein Gespenst vorzustellen. Weil wir es so gewohnt sind, in einer Verdrängung von Realität zu leben. Ja? Der dritte entscheidende Wert oder die dritte entscheidende Herzenshaltung, auf die ich raus will, habe ich mal symbolisiert durch dieses nette Symbol hier. Und ich nenne das Wahrnehmung. Ich habe in einer anderen Lehrserie schon mal so diesen Slogan geprägt, dass ich glaube, dass Gebet viel mehr mit Sein zu tun hat als mit Tun und viel mehr mit Wahrnehmen als mit Denken. Gebet hat mehr mit Sein zu tun als mit dem, was ich tue, und Gebet hat mehr mit Wahrnehmen zu tun als mit Denken. Jetzt kurz, das Wort Wahrnehmen, ich habe hier Wahrnehmung mal geschrieben, das Wort Wahrnehmen im Deutschen ist wunderbar. Es drückt genau das aus, worum es mir geht. Hier wird gesagt, jemanden wahrzunehmen heißt, ihn für wahr zu nehmen. Das ist beides mächtig. Erstmal die Wahrheit von dem, wer jemand anderer ist, anerkennen und das aufnehmen. Wer von euch kennt das Gefühl, hat es schon mal erlebt, mit einem Menschen zu sprechen, einem Menschen zu begegnen und das Gefühl zu haben, er nimmt mich, sie nimmt mich wirklich wahr? Ja? Das ist ein massives Gefühl. Die Person nimmt mich nicht nur wahr im Sinne von, sie realisiert, dass ich auf dem Planeten bin, sondern sie nimmt mich für voll. Sie nimmt mich für das, was von mir kommt, das nimmt sie als wahr. Und sie nimmt das. Auch das ist eine Herzenshaltung. Du kannst das, was jemand anderer ist, an dir vorbeigehen lassen oder du kannst es nehmen. Du kannst es für wahr nehmen, wer dieser Mensch ist. So. Wenn du dich von jemandem nicht für voll genommen fühlst oder nicht wahrgenommen fühlst, schmerzt dein Herz. Weil du hast einen normalen Geltungsbereich deiner Person. Heute ist ein bisschen philosophisch, aber sorry. Ihr hört einfach mich heute Abend und ich bin heute so drauf. Und ich habe das Mikrofon. Es gibt einen normalen Geltungsbereich von einer Person. Und diesen Geltungsbereich von einer Person ist das, was man im Hebräischen, im Alten Testament, die Kabot einer Person nennt. Kabot heißt die Ehre, die Herrlichkeit oder das Gewicht einer Person. Es gibt Personen, die betreten einen Raum und es ist wie, als würde ein Gewicht in dieses Boot reinkommen, weil jeder weiß, wow, okay, das ist eine eindrucksvolle Person, der hat hier das Sagen, der Chef kommt, okay, schauen alle und so. Das ist das Gewicht einer Person. Ja? Aber überhaupt, wenn ein Mensch kommt, er kommt mit einem Gewicht, er kommt mit einem Anspruch, gesehen und wahrgenommen zu werden. Jeder Mensch hat das. Du merkst nur, dass du das hast, vielleicht, wenn jemand dir das nicht zuteil werden lässt. Keiner beachtet dich, keiner nimmt dich für voll. Da merkst du, hey, da bin ich als Mensch überhaupt nicht wahrgenommen. Jetzt kommt's. Gott hat auch sowas. Er hat sogar unendlich mehr davon. Wenn ein Mensch nicht wahrgenommen, nicht gesehen wird, ist es ein schreckliches Unrecht, wenn ein Kind übersehen wird. Wird es schwer verletzt, passiert Leid. Gott hat unendlich mehr Gewicht, Kavod, Ehre, Herrlichkeit in seiner Präsenz, in seinem Dasein. Und er verdient unsere Haltung von Wahrnehmung und von Aufmerksamkeit. Und das ist Gebet. Gebet ist ein Einüben von dieser Haltung der Wahrnehmung. Jetzt sagst du, hey, das ist ja ganz schön abstrakt. Wie kann ich Gott wahrnehmen? Ich behaupte, dass du es lernen kannst. Und was ich heute Abend mache, ist viel weniger euch eine simple Definition zu geben, mach ABC und du betest, sondern eigentlich piekse ich euch nur in den Popo und sage euch, hey, hier sind drei Bereiche, ich spreche jetzt mehr zu deiner Gefühlswelt, mehr zu deinem Unterbewussten, hier sind drei Bereiche, wo ich sage, hey, ich locke dich in ein neues Land von Gebet. Ich kann dir nicht mal genau sagen, wie dein Gebetsleben aussehen wird, weil du wirst anders beten als ich. Weißt du, dass du ein Gebetsleben hast, das kein anderer Mensch sonst hat? Weißt du, dass du eine Stimme hast, mit der du zu Gott betest, flüsterst, singst, weinst, die kein anderer hat und haben kann? Und wenn du sie Gott verweigerst, wird kein anderer diesen Platz ausfüllen? Weißt du das? Gebet beginnt dort, wo du realisierst, dass du Sehnsucht hast. Wo du anfängst, Gott wahrzunehmen und wo du echt und wahrhaftig bist. Über diesen letzten Punkt werde ich nachher gleich sprechen. Letzte Bibelstelle, die ich wunderschön finde, über dieses Thema von Aufmerksamkeit, von Wahrnehmung, drückt der Psalmist aus. Psalm 123. Ich erhebe meine Augen zu dir, der du hoch im Himmel thronst. Wie die Augen der Knechte auf die Hand ihres Herrn, wie die Augen der Magd auf die Hand ihrer Herren, so schauen unsere Augen auf den Herrn, unseren Gott, bis er uns gnädig ist. Wie ist das genau gemeint? Wie erhebt er seine Augen, also wenn er Gott nicht sieht? Wie machst du das bei Menschen? Ich kann ja Andrea absolut gleich anschauen und mein Herz kann trotzdem sie wahrnehmen und aufmerksam sein oder mich abschotten. Okay, das heißt, dieser Muskel in meinem Herzen funktioniert. Und dieser Muskel in deinem Herzen funktioniert auch Gott gegenüber. Du musst nur anfangen, ihn zu betätigen. Letzter von diesen drei Punkten. Es gibt eine Sache, die spricht Jesus immer wieder an, in ganz unterschiedlichen Stellen im Evangelium, teilweise durch Geschichten, also durch Gleichnisse, teilweise direkt durch Lehrtexte und teilweise durch Begegnungen. Und das spricht über ein Haupthindernis im Gebet schlechthin. Es gibt eine Sache, die hat das Potenzial, dein Herz zu verschließen gegenüber Gott, effektiver als alles andere. Und das ist die Meinung, dass du dich vor Gott auf eine bestimmte Art und Weise präsentieren müsstest. Und es ist total trickreich, es ist total gemein, weil Menschen, die eigentlich Gott kennen oder fromme Menschen dafür besonders anfällig sind, den anderen ist ja eh wurscht. Aber das ist die Meinung, ich muss irgendwie vor Gott kommen, damit ich bestehen kann vor ihm oder damit, ja, keine Ahnung, machen alle so und wenn ich in diesem Zustand nicht bin, dann kann ich nicht kommen. Und die ganze Welt, unsere ganze Glaubenswelt, alles, alle religiösen Vollzüge der Welt sind immer bedroht von diesem Ding. Immer bedroht von diesem Ding, okay, ich muss eine bestimmte Art von Verhalten mir Gott gegenüber antrainieren. Ich darf ihm nur bestimmte Dinge zeigen. Ich muss irgendwie sein, weil sonst. Und es kommt immer ein Knoten ins Herz, wenn wir das tun. Und mir erscheint es momentan als eine der zentralen Werte von einem authentischen Gebetsleben, mehr und mehr in die Wahrheit vor Gott und die Wahrheit über mich selbst zu kommen. Ich glaube, dass vieles von dem, wie wir beten, jede Menge Brimborium ist und Kasperltheater. Also ich will nicht negativ sein, aber viele Dinge, die wir tun, wo Jesus sagen würde oder wo Gott sagen würde, hey, sei doch mal einfach du selbst. Sei doch einfach mal hier echt und so. Wenn du schaust, wie Jesus mit den Menschen umgeht, weißt du, nochmal, auf dem Meer habe ich schon darüber gesprochen, aber Johannes 4, Jesus ist im Begriff, mit der Frau am Jakobsbrunnen über Anbetung zu sprechen, okay? Was macht er vorher? Hey, lass uns über deine Ehesituation reden. Aua, peinlichstes Thema. Jesus reitet überhaupt nicht drauf rum. Jesus sagt gar nicht, okay, jetzt will ich dir eins reinhauen oder sowas. Er sagt nur, hey, das ist ein Wunderpunkt. Und ich will zumindest mit dir drüber geredet haben. Ich will zumindest, jetzt kommt's. Ich will zumindest, dass das Teil unseres Gesprächs ist. Ist es nicht unglaublich? Weil unsere natürliche Tendenz ist, okay, da gibt's den Bereich, ja, ich weiß, okay, der ist noch nicht wirklich okay und dafür schäme ich mich und das ist irgendwie, Und das Normale ist zu sagen, okay, das hat jetzt mit meinem Glauben nicht wirklich was zu tun, ja, ist doof, peinlich und so, aber jetzt bin ich ja wieder fromm. Und wir sagen das nicht, aber in unserem Kopf machen wir das. Fängst an zu beten und du schaltest deine kleinen Verdrängungsmechanismen an. Ja, das, was gestern gelaufen ist, hätte ich mir nicht anschauen sollen im Internet, schnell weg damit. Weil diese Wahrheit, okay, schau mal her, schau mal, das ist auch in mir. Schau mal, was alles in mir ist. Schau mal, wie arm ich wirklich bin. Das wäre eigentlich das, was dein Herz freisetzen würde vor Gott. Diese Möglichkeit, zu Gott zu kommen, sagen, schau mal her, Herr, sogar so arm bin ich ohne dich. Schau mal, so abhängig von deiner Schwäche bin ich. Schau mal her, was ich wäre ohne dich, Herr. All das ist hier. Mich bewegt es so, wo Jesus über Rechtfertigung spricht. Ihr kennt diese Stelle. Der eine Typ, der geht in die Synagoge, wir lesen es mal. Der Zöllner, also der eine geht, du musst es auf der Zunge zergehen lassen. Der geht zu Gott und zählt ihm auf, dass sein Leben gerade echt okay ist. Da ist kein Haken. Er sagt einfach nur, Jesus, Gebetsleben läuft gut, Fasten läuft gut, alles wunderbar. Jesus sagt, na, der geht nicht gerechtfertigt raus. Das ist eigentlich schockierend. Der andere sagt, der Zöllner aber blieb ganz hinten stehen und zögerte und wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug sich an die Brust und betete, Gott sei mir Sünder gnädig. Ja, großartig. Was hat der? Hat der sein Leben schon geändert? Oder? Der ist einfach in dieser Haltung vor Gott zu sagen, schau mal her, Herr. So arm bin ich. Freunde, in dem Kontext, in dem magnetischen Feld von diesen drei Begriffen entsteht das hier. Und es entsteht auf so wunderschöne Weise. Unter diesem Blick Gottes zu stehen, entflammt Liebe in deinem Herzen für ihn. So funktioniert das. Es passiert tatsächlich. Ich hatte einfach den Eindruck, ich will da nicht zu groß, irgendwie soll nicht irgendwie groß prophetisch klingen oder sowas, aber ich habe vorgestern einfach drüber nachgedacht, über dieses Ding, dass der Mensch Sehnsucht nach dem Unendlichen hat, Sehnsucht nach Gott. Und ich hatte den Eindruck, als würde Gott zu mir sagen, Johannes, ich habe Sehnsucht nach deinem Gebet, wie ein absolut knallverliebter Mensch Sehnsucht nach dem Menschen hat, in den er total verliebt ist. wir haben das schon oft gehört, aber diese Aussage ist immens. Oder stell dir einen Vater und Mutter vor, die haben ein, sagen wir mal, 6 Monate altes Kind, wie wir jetzt, und sie legen es mittags zum Mittagsschlaf ins Bettchen. Eine Stunde später gehen sie wieder ins Schlafzimmer und das Kind ist nicht mehr da. Das Kind ist weg. Okay, sie schauen, Moment, ist es rausgekrabbelt? Kann noch ein bisschen erst krabbeln. In anderen Zimmern ist auch nicht. Sie laufen zu den Nachbarn und sagen, ihr habt ja unser Kind gesehen. Laufen sie auf die Straße raus, nirgends ist das Kind. Dann laufen sie zu den nächsten Nachbarn und sagen, hey, unser Kind ist weg. Habt ihr unser Kind gesehen? Und die Nachbarn sagen, hey, jetzt entspann dich erstmal, jetzt trink erstmal eine Tasse Tee. In 2 Wochen können wir dann nochmal in Ruhe drüber reden. Und so, wir lassen das mal ganz ruhig. Nein, das ist mein Kind, ich muss es jetzt wiedersehen. Hey, kannst du dir vorstellen, dass Gott so viel Sehnsucht danach hat, dir zu begegnen? Du bist sein Kind. Und wir verbringen die meiste Zeit des Tages, ich sage das nicht anklagen, ist überhaupt nicht der Punkt, aber wir verbringen die meiste Zeit des Tages in überhaupt nicht Wahrnehmung seiner Gegenwart. Freunde, wenn du an diesen Punkt kommst, wenn du lernst, an dem Punkt von dem magnetischen Feld dieser 3 Begriffe zu kommen, weißt du, was dann passiert? Dann passiert in dir was ich für die Revolution halte, die Gott momentan weltweit bezüglich des Themas Gebet durchführt. Und ich glaube, im großen Stil erstmalig in der Kirchengeschichte, glaube ich. Und die ist angedeutet in Jesaja 56,7, hier heißt es, ich bringe sie oder die will ich zu meinem heiligen Berg bringen und will sie erfreuen in meinem Bethaus. Das ist Elberfelder, anders übersetzt, ich bringe sie auf meinen heiligen Berg und erfülle sie in meinem Bethaus mit Freude. Ich glaube, dass wir in einer Zeit sind, in der ich weitgehend zum ersten Mal, glaube ich, in der Geschichte des Christentums, glaube ich, Gott dabei ist, ein neues Paradigma, also eine neue Vorstellung von dem, was Gebet ist, zu schaffen und hervorzubringen, von einem Gebet, das motiviert ist durch Freude. Wirklich wahr. Das ist 2000 Jahre Christentum, das ist eher die Ausnahme. Es gab das schon immer wieder, aber ich glaube, dass das eine der signifikanten Dinge ist, die Gott momentan tun möchte. Dass Menschen beten, motiviert von Freude an seiner Gegenwart. Und dieser Ort, wo diese Freude aufbricht, ist das magnetische Feld, wo diese 3 Begriffe zusammenkommen. Wo ich der Sehnsucht meines Herzens, die nicht gestillt wird, nicht mal durch den perfektesten Ehepartner, nicht mal durch die größte Möglichkeit, mich im Beruf zu entfalten, wo ich dieser Sehnsucht Raum geben kann, wo ich lerne, Gott wahrzunehmen und wo ich so echt und zerbrechlich und wahrhaftig sein kann und ehrlich zu mir selbst sein kann, wie es nur geht. In dem Kontext von diesen Begriffen wird Gebet ein Gebet, das motiviert ist von Freude. Ich will schließen mit einem Zitat, das ich so wunderschön finde. Ich weiß nicht genau, wie das in meinem eigenen Leben aussehen wird. Ich habe auch gerade diese Wochen den Eindruck, dass mein Gebetsleben sich nochmal verändert und ich irgendwie ganz neue Sachen lernen muss. Aber es gibt ein Zitat von dem katholischen Religionsphilosophen Romano Guardini, der im 20. Jahrhundert gelebt hat. Und er kennzeichnet, er schreibt sein Buch vom Geist der Liturgie. Es geht um die Liturgie, also um Gebet, das vollzogen ist in gottesdienstlichen Abläufen. Aber es, glaube ich, trifft auf jede Form des Gebetes zu. Er sagt über die Liturgie ist ein heiliges Spiel. Schiller sagt, der Mensch ist nirgends so sehr Mensch, wie wenn er spielt. Könnten wir Gebet lernen auf eine Art und Weise, dass es was heilig Überflüssiges ist, was heilig Zweckfreies, diesen Zugriff von unseren Händen entzogen, wo ich 10 Euro nehme und dafür was kaufe und dann was esse, wo alles in funktionale Abhängigkeitsvollzüge eingebaut aufgebaut ist, sondern wo was aufbricht und meine Hände offen sind zu einem heiligen, befreienden Spiel. Das Spiel von meinen tiefsten Sehnsüchten, das Spiel von den staunenden Augen dessen, der wahrnimmt, was da ihm geschenkt wird. Und das wunderbare Spiel von jemandem, der wahrhaftig in dem echt sein kann, wer er ist. Ich lade dich ein, dich auf den Weg zu machen, beten zu lernen. Lehre Herr uns beten. Du musst es lernen. Es kommt nicht von allein. Und du kannst es lernen, man kann es lernen. Es ist ein Weg. Es ist einfach, es ist basic, deswegen nenne ich es Basic Prayer. Es ist nicht kompliziert, es ist ein Akt deines Herzens, der mit Sehnsucht zu tun hat, der mit Wahrnehmung zu tun hat und der mit Echtsein und Wahrhaftigkeit zu tun hat. Lass uns das ausprobieren, jetzt mal schnell, ein paar Minuten. Mach doch ein bisschen Musik, Froni. Wir machen heute nicht so lang, einfach noch ein paar Minuten. Es gibt jetzt keinen großen Gebetsaufruf nach vorne oder sowas, sondern ich lade euch einfach ein, ein paar Minuten zu nehmen, wo wir mal versuchen, du kannst übrigens gerne auch deine Hände dafür zur Hilfe nehmen, wo wir versuchen, diese Herzenshaltung einzuüben. Ich schlage fast vor, dass du sitzen bleibst, aber wenn es dir leichter fällt, kannst du auch aufstehen oder dich hinknien. Aber vielleicht ist es auch okay, wenn du einfach ruhig sitzen bleibst. Und zwar, wie machen wir das? Hey, lass uns das einfach so machen. Wir gehen einfach diese drei Haltungen kurz durch. Ich sage ein paar einleitende Worte zu jeder von dieser Grundhaltungen und dann spürst du mal einfach ein, zwei Minuten in dir nach, okay, ist es da? Okay? Es ist ein bisschen nicht so voll rational, vielleicht für die stark linkshirnigen Leute unter euch ein bisschen zu wenig hart argumentiert, aber ihr schafft es trotzdem. Versuch mal reinzuspüren, ob es Sehnsucht in dir gibt. Vielleicht hast du eine ganz aktive Sehnsucht jetzt gerade nach einem Menschen, der dir fehlt oder einfach Sehnsucht nach Schlaf, weil du müde bist oder Sehnsucht nach einer Zigarette oder nach irgendwas. Das ist okay, so sind wir Menschen, wir haben Sehnsüchte, vielleicht auch echt schlechte Sehnsüchte. Du denkst, furchtbar, was da alles in mir. Ich lade dich ein, tiefer reinzuspüren auf dem Grund. Von bestimmter Sehnsucht ist immer eine unbestimmte Sehnsucht. Also du hast vielleicht jetzt Sehnsucht nach eben einer Person oder nach zu Hause oder sonst was. Aber wenn du der Sehnsucht nachspürst, es gibt in dir eine Sehnsucht, die größer und tiefer ist als diese einzelne Sehnsucht. Und wenn du an die ran spürst, merkst du, dass es wahr ist, was Augustinus sagt, unruhig ist unser Herz. Bis es ruht in dir. Es sagt, auf dich, Gott, hin sind wir erschaffen. Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Versuch diese Sehnsucht nachzuspüren. Sie ist das Kostbarste, was du hast. Die hat Gott in dich reingelegt, weil er dich auf ihn hin gemacht hat. Herr, da ist Sehnsucht in mir, und sie erzählt mir von dir. Lass uns jetzt mal dieser zweiten Grundhaltung nachspüren, die ich Wahrheit nenne. Und zwar, das ist das Tolle, die Tür zur Wahrheit steht immer offen. Wenn du abgelenkt bist und gelangweilt und wütend, dann ist deine Tür zur Wahrheit genau das, dass du zum Herrn sagst, ich bin abgelenkt und wütend. Es ist so einfach. Oft meinen wir, ich muss erst meine Ablenkung wegwerden und dann müssen die bösen Gedanken aus meinem Kopf raus, weil dann kann ich beten. Nee, es ist viel einfacher. Da, wo du vor Gott eingestehst, schau mal, Gott, ich habe gar keinen Bock. Mich nervt das alles und außerdem kommen mir tausend blöde Gedanken und außerdem bin ich gerade müde, ist genau das der Schritt der Wahrhaftigkeit, die dich jetzt in die Nähe Gottes bringt. Gott ist immer in der Wahrheit. Und die Wahrheit ist nie was, wovor du Angst haben musst. Die Wahrheit ist nie was, wovor du Angst haben musst. Und die Wahrheit kann absolut sein, dass du nicht vollkommen bist. Ja? Es ist absolut okay, vor Gott zu sein. Schau mal, Gott, der hält es echt aus. Okay? Gott ist an der Stelle echt stark. Es ist nicht so, dass er sich enttäuscht abwendet und sagt, oh Gott, das hätte ich ja nie von dir gedacht. So was denkst du. Das ist ja unglaublich. Nee, Gott ist da richtig stark, hart im Nehmen. Der weiß noch viel schlimmere Dinge über dich, als die du schon weißt. Also der weiß noch viel mehr und liebt dich trotzdem und ist total okay für ihn. Du kannst total sicher sein und er ist total zärtlich. Es gibt ja Leute, die gehen mit Wahrheit hart um. Dann sagst du was und dann hauen sie dir das rein und so. Gott geht total zärtlich um mit unseren zerbrechlichen Details. Und Herr, so sind wir in Wahrheit vor dir. Ist nicht, oft nicht so eindrucksvoll, aber so ist es. Leeren Händen, offenen Händen vor dir, Herr. Durch die dritte Tür zu gehen oder die dritte Herzenshaltung einzulernen, die Wahrnehmung, da gibt es einen einfachen und guten Trick und der ist, Gott ist immer im Hier und Jetzt. Du musst dich nicht erst irgendwo wegdenken oder dir was vorstellen und der einfachste Schritt in die Wahrnehmung ist einfach der, dass du erstmal wahrnimmst, was hier ist. Wenn du zurückkommst in das, was jetzt hier und jetzt einfach da ist, bist du in der Regel sehr nah dran, auch wahrzunehmen, dass Gott da ist. Stell dir das nicht zu spektakulär vor, so okay, du spürst das Gewicht der Gegenwart Gottes. Es ist oft viel, viel sanfter. Aber für mich ist immer ein wichtiger Schritt anzuerkennen, okay, Moment, ich bin gerade gar nicht hier. Ich bin gedankenvoll woanders, meine Aufmerksamkeit ist sonst wo. Und wenn ich die Augen schließe und einfach wahrnehme, okay, ich sitze hier, ich habe Hände, ich atme gerade, ich höre Musik und es einfach mal wahrnehme, einfach mal sein lasse, erahne ich was, okay, und es gibt eine Realität, die größer ist als das und die ist auch da. Es ist mehr als nur der Klang und die Temperatur und der Stuhl, nee, da ist mehr und das ist Gott. Versuch das mal. Thank you. bete, dass du uns beten lehrst. Herr, das ist das, was wir dich erbitten. Es ist auch toll, wenn du uns beibringst, wie wir die Welt verändern. Wir wollen das auch. Wir wollen all die Sachen von dir lernen, Herr. Aber wir wollen beten lernen von dir, Jesus. Wir wollen in einem Jahr näher dran sein an dem, was es heißt, wirklich zu beten als jetzt. Das Gebet, das Jesus seine Jünger dann gelehrt hat, unmittelbar drauf in Matthäus 6, drückt in so einer unglaublichen Schönheit all das aus. Diese Armut im Geist, diese Sehnsucht nach Gott, dieses Bedürftigsein, Angewiesensein auf seine Hilfe, aber auch diese Wahrnehmung seiner Würde und die Bedeutung, dass er geehrt wird, dass er verherrlicht wird, fasst diese Haltung der offenen Hände auf wunderschöne Weise zusammen. Lass uns doch diese Worte jetzt zu unserem Gebet machen am Ende von diesem Abend. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führ uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns. Amen.